Es geht weiter mit der Predigtreihe zu Nehemia und wir sind jetzt im 8. Kapitel angelangt. Ich lese die Verse 1 bis 10. Als nun der 7. Monat herangekommen war, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Matitja, Shema und so weiter, kommen viele Namen, die überspringe ich. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und alles Volk stand auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, werden wieder viele Namen genannt, unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man es verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zum Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke, und sendet davon auch denen, die nichts für sich mitgebracht haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten das Volk und sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und davon auszuteilen, und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist natürlich ein tolles Zusammentreffen. Als ich die Predigtreihe vorbereitet habe, dann musste ich das zwischendurch mal ein bisschen verschieben. Dann kam es an diesen Sonntag und ich merkte, das ist der Text für unseren 30. Hochzeitstag. Kann es einen schöneren Text geben als diesen aus dem Nehemia-Buch mit dem schönen Spruch: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bekümmernisse gibt es ja so vielfältige. Es ist kein Leben, ganz bestimmt keine Ehe, die davon verschont bleibt. Wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Fragt auch nicht. Und auch die Gemeinde ist immer ein Ort, obwohl sie ein Freudenort sein sollte, wo es das eben manchmal nicht ist, sondern wo Bekümmernisse uns geschaffen werden in der Gemeinde. Nehemia ruft hier die Leute ganz radikal zu einem Perspektivwechsel auf, den wir auch immer wieder nötig haben. Wer seine Freude nicht zuerst in Gott findet, der ist schon um sie betrogen. Bei Menschen finden wir sie nämlich nicht. Jedenfalls nicht dauerhaft. Weil Menschen uns enttäuschen, weil die Lebensumstände sich ändern und nicht immer so beschaffen sind, dass sie Freude auslösen. Unsere Freude, sie muss in Gott gegründet sein, wenn sie mehr sein soll als eine Seifenblase. Nur die Freude am Herrn macht uns stark für die Dinge, die uns herausfordern. Natürlich, wenn wir auf unser Leben blicken, ihr alle, aber auch wir jetzt natürlich im Besonderen, Gott schenkt uns immer wieder auch viele äußere Anlässe zur Freude. Natürlich, weil er gütig ist, weil er barmherzig und gnädig ist und reich für alle, die ihn anrufen, weil er gerne schenkt. Wir gucken auf 30 Jahre zurück, zwei Drittel davon nun hier in Pölzig. Wir haben unzählige schöne Momente als Familie hier erlebt. Mit der Gemeinde verbinden wir sehr viel Schönes und Gutes, Erfreuliches, auch Erfolge. Wir sind ja Ausstrahlungsort geworden, aber gerade dann muss man fragen, ist das jetzt vielleicht klammheimlich zum eigentlichen Grund meiner Freude geworden? Dass die Dinge gut laufen, dass man Erfolg hat, das wäre fatal. Wir haben in allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, in die wir gestellt worden sind, beruflich, familiär und auch gemeindlich, haben wir immer wieder Folgendes erlebt. Es ist die Ausrichtung auf unseren Gott. Es ist das Anklammern an Jesus Christus und die Freude über den Segen, dass man ein Kind Gottes sein darf, gesegnet allein um Christi willen, allein aus Gnade, nicht aus unserem Verdienst, ohne Gegenleistung. Es ist diese Ausrichtung, die uns trägt und die den Horizont auch immer wieder hell macht. Denn er wird zwangsläufig immer wieder verdunkelt. Es gibt auch so viele traurige Dinge und Enttäuschungen. Unversehens schlägt manchmal die Entmutigung zu. Mag ja ein Lebenslauf eigentlich ganz glatt gehen. Und trotzdem ist auf einmal so eine schwere Last von Entmutigung. Kennt ihr das? Man ist niedergedrückt, man ist irgendwie... Man verliert die Perspektive, es wirkt alles grau. Man könnte einfach alles hinschmeißen, man hat es satt. Und da bringt einem nicht Urlaub und Zerstreuung die Freude. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Das sind alles schöne Dinge, aber die wirkliche Freude und den Mut und die Kraft weiterzumachen, kommen daraus nicht. Sondern sie kommen aus der Stille zu Gott, aus der Gemeinschaft mit Gott und seinen Kindern. Und wenn das gegeben ist, dann ist auch der Urlaub schön und das freie Wochenende vielleicht. Und nach diesen persönlichen Worten will ich jetzt auch noch den Text auslegen. Ich bin sehr ermutigt durch die Verse 2 und 3, wo hier steht, Esra brachte das Gesetz vor die Gemeinde und las vom lichten Morgen an bis zum Mittag. Also da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Nein, ich halte es kürzer. Ich habe drei Gedanken, und zwar erstens, aus diesem Text die Bedeutung des großen biblischen Zusammenhangs. Die Gemeinde, die hier regelmäßig sich versammelt, weiß ja, dass ich immer so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis habe zu den Perikopen, weil das immer so, da ist hier mal was, da mal was. Es geht verloren, der große biblische Zusammenhang für die Dinge. Natürlich hat jeder Sonntag sein Thema und das ist sehr, sehr gut ausgedacht. Vielfach halte ich mich ja auch daran. Aber hier haben wir nun eine Geschichte, die uns zeigt, dass es für das Volk Gottes wichtig ist, ab und zu und immer wieder auch große Bögen im Wort Gottes zu verfolgen. Das ist nicht ganz einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute auch damals Kraft brauchten und dass die manchmal abgeschweift sind, wenn dann so einen ganzen Vormittag lang vorgelesen wird. Aber erinnern wir uns daran, dass Mose genau das geboten hat. Er hat gesagt in 5. Mose 31, alle 7 Jahre, zur Zeit des Erlassjahres am Laubhüttenfest, wenn ganz Israel kommt, um zu erscheinen vor dem Angesicht des Herrn, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen vor ihren Ohren. Also da soll das alles einmal ganz vorgelesen werden, nicht? Damit ihre Kinder, die es nicht kennen, es auch hören und lernen. Und die anderen natürlich, dass sie es wiederholen und es gefestigt wird. Das ist eine klare geistliche Lehre, die wir hieraus nehmen können. Es ist nämlich nicht ausreichend, irgendeine gefühlsduselige Christlichkeit zu hegen und ein paar Bibelverse zu haben. Man kennt noch seinen Tauf- oder Konfirmationsspruch in Psalm 23. Das reicht nicht aus, um eine stabile Glaubensgrundlage zu haben. Hier wird beschrieben, wie das Volk sich ganz neu ausrichtet an den Geboten Gottes. Und deswegen ist Nehemia 8 zwar nicht rechnerisch die Mitte des Buches, aber ich meine, inhaltlich ist das wirklich das Zentrum dieses ganzen Buches. Wir haben am Anfang in Kapitel 1 gehört, wie Nehemia dieses Bußgebet spricht. Dieses Bußgebet ist ganz durchdrungen vom Wort Gottes. Und dann fängt er dieses Werk an. Und jetzt ist der Punkt, wo das ganze Volk zusammenkommt, um dieses Wort zu hören, was Nehemia so gut kannte. Und so wie Nehemia geweint hat und es ihm wirklich zu Herzen ging, das Schicksal des Volkes, und er gebetet hat, so hören wir jetzt, dass hier auch das Volk weint, weil sie diese Zusammenhänge vorgestellt bekommen, weil sie merken, wie weit sie abgewichen sind von dem, was eigentlich Gott will. Wo aber die Kenntnis der Heiligen Schrift schwindet, da ist der Untergang des geistlichen Lebens nicht weit. Das war in Israel damals so und das ist auch heute in der Gemeinde und in der Kirche Jesu Christi so. Christen sollen einander zu einem geistlichen Leben helfen und ermahnen. Und ich bin mir sicher, dass der Niedergang unserer Kirchen nicht zufällig einhergeht mit einem totalen Niedergang der Kenntnis des Wortes. Denn der Protestantismus ist mal sehr groß gewesen und sehr stark. Aber da haben in vielen Familien die Hausväter, zum Beispiel in den reformierten Gegenden, aus der Institutio vorgelesen. Wisst ihr, was das ist? Institutio, das ist so ein Schinken von Johannes Calvin. Und beim Sonntagsmittagessen ist dann ein Kapitel gelesen worden. Das würde heute keiner verkraften hier unter uns. Und in den lutherischen Familien ist der Katechismus gelesen worden oder die Hauskanzel und solche Dinge, nicht? So, und dass es mit der Kirche bergab geht, das ist kein Zufall, dass das einhergeht, damit das alles das abgeräumt worden ist, weggefegt. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, heißt es in der Bibel. Und das sehen wir vor Augen. Und deswegen kann es keinen Gemeindebau geben, ohne dass das Wort Gottes im Zusammenhang gelesen und erklärt wird. Und das taten damals die Leviten. Die Mauern Jerusalems, die gebaut worden waren und nun fast fertig, die boten einen gewissen äußerlichen Schutz. Aber alleine Gott kann der wahre Schutz, die wahre Stärke des Volkes Gottes sein. Und deswegen genügt es auch für die Kirche nicht, wenn sie schöne äußerliche Riten und Formen hat und zu den Gottesdiensten sich sammelt, die Kirchen saniert und Ausfahrten plant und Gemeindekaffee trinken. Und das wisst ihr, deswegen setze ich auch den Schwerpunkt in der ganzen Gemeindearbeit immer auf die Heilige Schrift, sie bekannt zu machen im Gottesdienst. Deswegen ist die Predigt auch nicht nur 10 Minuten. Und auch in den Bibelstunden, die das eigentliche Zentrum der ganzen Gemeindearbeit sind. Und das Zweite, was jetzt daraus hervorgeht oder was der inhaltliche Grund auch ist dafür: Das Wort Gottes hat Kraft, die Herzen zu bewegen. Wenn wir den Text lesen, merken wir, die Menschen sind ausgesprochen bewegt in ihren Herzen. Was hat das eigentlich ausgelöst? Warum weinte das Volk? Weil sie die Worte des Gesetzes gehört hatten. Übrigens ist dieses Weinen etwas, was mir oft begegnet ist. Sowohl hier in Gottesdiensten, aber zum Beispiel intensiv auch auf der Zeltstadt. Leute fahren da mit, auf einmal hören sie die Verkündigung, sie nehmen Anteil an dem geistlichen Leben und da müssen sie weinen. Und das ist ihnen oft peinlich. Aber es ist eine natürliche Reaktion, wenn ein Mensch sieht, was vielleicht auch im Leben so alles schief läuft oder was man versäumt hat. Viele merken auf einmal in der Mitte ihres Lebens, ich habe viel versäumt. Der Tisch Gottes ist reich gedeckt, es ist Segen im Volk Gottes und ich habe bisher nicht Anteil daran gehabt. Eine natürliche Reaktion. Deswegen haben wir auch immer die Menschen ermutigt, das rauszulassen. Tränen waschen das Gift hinaus aus der Seele. Das Volk hier ist ergriffen. Es bahnt sich eine neue Sicht an, Erkenntnis, wozu sie eigentlich berufen waren. Ihr bisheriges, halbherziges Volk Gottes sein, erkannten sie in seiner ganzen Fadenscheinigkeit, weil das Wort Gottes dies aufdeckt, die falsche Selbstsicherheit, weil das Wort Gottes, wo es verkündigt wird, den Panzer von Selbstgenügsamkeit durchbricht und den Blick öffnet für Gottes Sicht der Dinge. Und so wächst dann in ihrem Inneren auf einmal der Wunsch nach Veränderung, eine neue Gesinnung. Wie Paulus schreibt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Aber unser Sinn, den verändern wir nicht alleine von uns aus, sondern das Wort Gottes, wenn wir es hören und an uns heranlassen, verändert unseren Sinn. Das vermag kein menschliches Argument. Das vermag kein Appell. Gottes Wort erweist seine Kraft. Gemeinde wird lebendig, wenn Gottes Wort Herzen verwandelt. Und dann, wenn das geschieht, dann sind da auch Mitarbeiter vorhanden in der Gemeinde, dann sind da auch Ideen und Finanzen und dann werden auch die Schwachen getragen und die Bedürftigen, ihnen wird geholfen. Interessant, dass diese ganze Schriftlesung hier auf dem Platz vor dem Wassertor stattfindet. Ich habe euch das ja oft schon gesagt und gezeigt, wie tief auch die biblische Symbolik ist. Da ist nichts zufällig oder so, ob das Namen sind oder jetzt auch Orte. Am Platz vor dem Wassertor findet diese Lesung statt. Wasser ist ja elementar, natürlich für jede Stadt. Aber Wasser hat in der Bibel auch sinnbildliche Bedeutung. Es steht an ganz vielen Stellen im Alten Testament schon für den Heiligen Geist. Zum Beispiel Jesaja 44, Vers 3. Ich will Wasser gießen auf das Durstige. Und jetzt kommt die Erläuterung. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Aber es steht auch für das Wort Gottes, das Gottes Willen ausrichtet. Zum Beispiel Jesaja 55, Vers 10. So wie Regen vom Himmel fällt und die Erde feuchtet und wachsen lässt, spricht Gott, so soll das Wort aus meinem Munde auch sein. Er sendet es und das Wort tut, wozu Gott es sendet. So wie Wasser die Erde fruchtbar macht. Also wir sehen hier, beides gehört zusammen. Wort Gottes und Geist. Das ist eine wichtige Erkenntnis gegen alle Schwärmerei. Auch wir haben hier in 20, 21 Jahren Gemeindearbeit in Pölzig immer wieder Menschen getroffen, die genau wussten, was der Geist Gottes alles erzählt. Nicht? Und das haben sie alles dann mit sich ausgemacht. Hier ist Unterscheidung nötig. Und auch da kommen wir wieder nicht weit, wenn wir die Bibel nicht im Zusammenhang kennen. Viele Leute wissen nämlich nur den Satz, richtet nicht. Und dann haben sie keine Kraft mehr, in der Gemeinde zu unterscheiden und zu sagen, was du hier reinbringst, ist nicht in Ordnung. Und das wollen wir hier nicht und das brauchen wir auch nicht. Der Apostel Paulus ruft ganz klar dazu aus, alles zu prüfen. Und er sagt, richtet die, die drinnen sind, in der Gemeinde. Man muss die Bibel im Zusammenhang kennen, sonst nimmt man irgendeinen Satz und es kommt völlig falsch hinaus. Wort Gottes und Geist Gottes gehören zusammen. Da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, da ist auch der Geist Gottes zugegen und er wirkt dann Reue im Herzen, Buße, Umkehr. Vielleicht auch eine gewisse Beschämung über Gottes Treue, Gottes Güte, der trotz allem wieder dem Volk einen Neuanfang geschenkt hat. Und deswegen liegen auch hier in dem Text wunderschön, ich komme jetzt zum Ende, Reue, dieses Weinen, so eng zusammen mit dem Aufruf zur Freude. Das ist mein letzter Punkt, Buße und Freude am Herrn. Das gehört beides zusammen. Als Nehemia das Volk weinen sah, sagt er zu ihnen, seid nicht mehr bekümmert. Ihr seid jetzt betrübt worden durch das Wort Gottes, durch Erkenntnis eurer Fadenscheinigkeit eurer Fehler. Aber jetzt seid nicht bekümmert. Und das heißt doch, wer erschüttert und traurig ist über seinen Zustand, dem ist auch die Stimme des Trostes schon ganz nah. Und umgekehrt kann man auch sagen, die Freude am Herrn, sie zieht da ein und wird da lebendig, wo man Sünde erkennt und wo man sie auch bereut. Und wo man es nicht tut, da wird die Freude an Gott gelähmt. Sie wird blockiert und die Kraft wird gelähmt. Und deswegen ist Buße überhaupt nichts Bedrückendes, sondern es ist etwas sehr Befreiendes. Es ist der Weg, der Ausweg aus Schwäche, die Tür zur wahren Freude und Freiheit. Das ist ein schöner Beleg für die lutherische Lehre. Ich bin ja von ganzem Herzen auch lutherischer Pfarrer geworden. In Westfalen musste man das nämlich beim Examen angeben. Und bin ich sogar auch in der Examensprüfung gefragt worden von dem, der da geprüft hat, was ich denn vorhätte. Dann habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall lutherisch ordiniert werden. Und dann hat er gesagt, werden Sie bloß kein komischer Pope. Ich weiß gar nicht, was der damit meint. Luther hat das sehr schön auf den Punkt gebracht und gesagt, das Gesetz Gottes muss verkündigt werden, in seiner ganzen Schärfe, wie es da ist. Und das ist bedrückend. Und wenn dann die Herzen gedemütigt sind und die Menschen Gottes Gnade suchen. Folgt das Evangelium und da wird Gnade verkündigt und unverdienter Segen. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist wirklich hier im Alten Testament auf den Punkt gebrachte das Evangelium. Da ist die Reue aus dem Wort Gottes und da ist die Freude am Herrn, die geistliche Stärke und Lebendigkeit bringt. Und das schenke Gott uns, dass das unter uns lebendig bleibt. Amen.